Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und wir sind ja noch so viel mehr. Wir sind politisch, aber überparteilich. Wir sind verfassungstreu und Freunde der Demokratie. Wir halten uns stets an Recht und Gesetz. Und erwähnten wir überparteilich?
Die sind doch komplett verloren. Also sich jetzt da an die AfD heranzukriechen, das halte ich für Humbug. Das ist auch apolitisch. Das ist vollkommen
Quatsch. Ist das faschistisch?
Das ist nicht faschistisch. Ich halte es eher für Quatsch.
Das war die Linken-Chefin Ines Schwertner. Sie teilt im ARD-Sommerinterview mächtig aus. Und sie sagt, die CDU hat Angst vor einem roten Berlin und einer linken Bürgermeisterin. Ich kann sagen, diese Angst teilt sie mit Millionen Bürgern. Früher hieß es arm, aber sexy. In Zukunft dann enteignet, aber bunt.
Ja, ob in Berlin oder im Rest der Republik. Es ist eigentlich völlig egal, ob die Regierenden schwarz, rot oder grün sind. Sie wollen alle unser Geld, um es dann ideologisch umzuverteilen. Ganz demokratisch natürlich. Oder zumindest so, wie Frank-Walter Steinmeier Demokratie definiert. Auf geht's in unser erstes Thema.
Ja, los geht's in Basta Berlin 332. Ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen verwirrt. Einerseits habe ich das Gefühl, wir sind mittlerweile eine echte internationale Lachnummer. Hm. Auf Augenhöhe mit der Elfenbeinküste, knapp unter Ecuador und blamiert von Paraguay.
Das Gefühl kann ich sehr nachvollziehen.
Auf der anderen Seite haben wir ein Staatsoberhaupt, das sagt, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Eine Altkanzlerin, die noch immer von Millionen hofiert wird, und einen Neukanzler, der auch noch wiederholt sagt, wir schaffen das.
Das kann ich viel weniger nachvollziehen.
Es verwirrt mich einfach. Was ist denn jetzt richtig? Was ist falsch?
Solche Pfeifen braucht keiner. Sorry.
Das sagt die Schauspielerin Caroline Beil zu unseren Politikern. Ganz speziell zum regierenden Bürgermeister von Berlin. Kai Wegner hatte das Rote Rathaus nach über 20 Jahren für die CDU zurückerobert. Aber damit begann das Drama. Der angeblich konservative Politiker war häufiger auf dem schwulen Stadtfest in der Motzstraße als auf der Polizeiwache. In seiner Nähe, da sah man öfter Männer mit Hundemaske als Männer mit Handschellen.
Ach doch, also Handschellen hatten die schon. Die Männer an der Seite von Kai Wegner hatten meistens beides. Hundemasken und Handschellen.
Ja, als CDU-Wähler in Berlin, da hatte man jedenfalls das Gefühl, dass man aus Versehen einen neuen Klaus Wowereit gewählt hat.
Aber der war schwul und das war gut so. Kai Wegner ist ja nicht mal schwul.
Ja, was er damit bewiesen hat, dass er seine eigene Bildungssenatorin abgeschleppt hat. Katharina Günther-Wünsch ist seit April 23 Senatorin für Bildung, Jugend und Familie. Nach 6 Monaten im Kabinett sind die beiden ein Paar geworden, seit Januar 24 dann auch offiziell.
Wenn das mal stimmt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb, Bildungssenatorin fuhr offenbar mehrmals im Dienstwagen von Berlins Bürgermeister mit. Nun berichtet der Tagesspiegel, dass Wegner die Bildungssenatorin bereits ab Frühjahr mehrmals in seiner Dienstlimousine zu dienstlichen Terminen mitgenommen habe, als einziges Mitglied aus seinem Senat.
Leute,
ich dachte, das ist aus der Mode, dass man Frauen mit einer fetten Karre beeindrucken kann.
Nein, nicht bei der CDU.
Mein Auto, mein Chauffeur, meine Senatskanzlei.
Mein SUV. Aber ihr Lieben, ihr kennt uns ja, ne? Wir sind keine Puritaner, sollen sie ja schnackseln, wie sie wollen. Aber wenn der regierende Bürgermeister erst seine Frau betrogen hat, dann die Presse und die Kabinettskollegen angelogen hat und sich erst dann im Januar 24 ehrlich gemacht hat, ist das ein Indiz für einen Mann, der es mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt?
Anders ausgedrückt, für einen Lügner. Und genau das ist Kai Wegner nach aktuellem Stand ja sowieso. Mehrfach der Lüge überführt. Einen Terroranschlag ist er nicht gewachsen. Statt für die Berliner zu arbeiten, ging's Tennis spielen.
Die Leute finden das nicht gut. Und dann sitzen da irgendwelche Pfeifen, die nicht mal einen Schulabschluss haben und wollen unser Land regieren. Das finde ich irgendwie schwierig.
Keinen Schulabschluss? Ah, also das ist jetzt übertrieben. Einen Schulabschluss haben sie bei der CDU bestimmt.
Bist du dir sicher? Pünktlich zu den Schulferien wollte die CDU sich bei den Kindern in Brandenburg einschleimen. Das Ergebnis war ziemlich peinlich.
Zitat: Brandenburgs CDU blamiert sich mit Rechtschreibfehler. Endlich Sommerferien, erholt euch gut für das nächste Schuljahr. Mit diesem Satz wollte die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag allen Schülern einen schönen Ferienstart wünschen. Statt Schuljahr stand in dem CDU-Post, der sowohl auf Instagram als auch auf Facebook veröffentlicht wurde, jedoch Schuljahr.
Die CDU schreibt Schule mit H. Also mit 2 H, um genau zu sein.
Gut, vielleicht ist das ja ein Flüchtigkeitsfehler. Kann ja mal passieren.
Ja, einmal schon. Aber schau mal, was der CSU vor kurzem passiert ist. T-Online schreibt:
Peinliches Fronleichnam-Posting. CSU blamiert sich zum Feiertag. Die CSU-Bundestagsfraktion blamiert sich auf Social Media mit einem Posting zum hohen christlichen Feiertag. Das falsche Doppel-H zum Fest des Leibes und Blutes Christi, ausgerechnet bei der Christlich-Sozialen Union im Land mit 5,4 Millionen Katholiken, rief Kritik hervor, etwa aus der AfD.
Tja, die CDU hatte bei Schule 1 H zu viel eingebaut, die CSU hat gleich 2 H zu viel eingebaut. Bei der Union gibt es ja ohnehin eine Frauenunion, es gibt auch eine junge Union und jetzt gibt es scheinbar auch eine Legastheniker-Union. Die wird vorzugsweise in der Pressearbeit eingesetzt.
Solche Pfeifen braucht keiner. Sorry.
Benjamin, wie schreibt man eigentlich Pfeifen?
Soll ich buchstabieren?
Sehr gerne.
Pfeifen.
Richtig. Und wie schreibt man bei der CDU dämlich?
Oh, das ist einfach. Genauso wie nämlich. N-E-H-M-L-I-C-H.
Korrekt. Solche Pfeifen braucht kein Mensch. Und es kommt noch schlimmer, sie können nicht schreiben, aber sie können auch nicht rechnen.
Für viele ist das Leben teurer geworden und die nehmen wir in den Fokus und die sollen entlastet werden. Es sind vor allem Familien mit Kindern, die in den Fokus gerückt sind. Und es ist gerade angesprochen, spätestens im Jahr 2028 wird durch die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, erreicht werden können, dass Familien mit Kindern bis zu 600 Euro entlastet werden und mehr Geld in der Tasche.
Der Bundesfinanzminister sagt, für viele ist das Leben teurer geworden.
Schon falsch. Für alle ist das Leben teurer geworden.
Der Bundesfinanzminister sagt, Familien mit Kindern werden um bis zu 600 Euro entlastet.
Wieder falsch. Er will sie im Steuersystem entlasten. Dafür werden sie an anderer Stelle zur Kasse gebeten.
Klingbeil sagt, sie werden mehr Geld in der Tasche haben.
Absolut falsch. Die Zeit berichtet am 1. Juni, Beitrag zur Rentenversicherung könnte 2028 auf fast 20% steigen.
Das sind Zahlen der deutschen Rentenversicherung für 2028. Allein deswegen schmilzen die 600 Klingbeil-Euro garantiert zusammen. Aber das ist natürlich nicht genug. Was, wenn die Klingbeil-Familie gerne Cola trinkt?
Die Zuckersteuer auf Getränke soll 2028 kommen. Das Bundeskabinett plant die Einführung einer Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke ab 2028. Das ist eine der Maßnahmen zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung.
Bis zu 600 Euro entlastet werden und mehr Geld in der Tasche.
Papa hat bald so viel mehr Geld in der Tasche, der muss wahrscheinlich Aktien verkaufen, um die Zuckersteuer zu bezahlen.
Ja, aber er muss doch keine Aktien verkaufen. Er kann ja auch seinen Bitcoin verkaufen.
Kann er machen. Ding dong.
Wer ist da?
Ich bin's, der Bundesfinanzminister. Ich hab da was ganz Neues für dich. Eine neue Bitcoin-Steuer.
Welt berichtet. Der Plan von der deutschen Kryptosteuer steht. Über die Einführung einer Kryptosteuer war seit Ende April spekuliert worden, als Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dies in der Bundespressekonferenz als politisches Ziel formuliert hatte. Die Regierung selbst geht von rund 7 Millionen Menschen aus, die Krypto in der einen oder anderen Form nutzen.
Langsam bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die Familie überhaupt noch Geld in der Tasche hat.
Kommt drauf an. Wie steht's denn um Laster?
Du meinst, ob die Familie ein Laster fährt? Lass mich raten, die CO2-Abgabe geht durch die Decke?
Meine ich nicht. Aber ja, die CO2-Abgabe wird auch durch die Decke gehen ab 2028. Da kommt der EU-weite Emissionshandel. Man rechnet mit steigenden Kosten für Heizung, Auto und auch Laster. Aber ich meine andere Laster.
Du meinst das Rauchen?
Rauchen soll teurer werden, und zwar deutlich. Bis 2030 soll eine Packung Zigaretten fast 12 Euro kosten. Momentan liegt der Durchschnittspreis pro Schachtel bei rund 8,80 Euro. Die Bundesregierung plant nun eine noch stärkere Erhöhung der Tabaksteuer.
Wir nehmen jetzt mal ganz grob die Zahlen, die wir gerade gehört haben. Aktuell kostet die Packung rund 9 Euro. 2030 kostet die Packung dann rund 12 Euro. Das sind also 3 Euro pro Packung mehr. Benjamin, Lars Klingbeil, der behauptet ja, die Familie, die hat mehr Geld in der Tasche. Kannst du das mal durchrechnen?
Klingbeil spricht ja von bis zu 600 Euro mehr. Meine Erfahrung mit Lars Klingbeil ist, dass man auf jedes Wort achten muss, denn er baut sich eine kleine Hintertür ein. Damals, als sie gesagt haben, im Koalitionsvertrag steht ja, dass wir keine Steuern erhöhen, da stand das aber auch unter dem Vorbehalt, dass alles genauso läuft wie geplant. Das heißt, sie werden jetzt sagen, wir lügen euch nicht an, wir verarschen euch gar nicht, wir haben gar nicht die Unwahrheit gesagt. Ihr habt es bloß nicht genau verstanden, als wir gesagt haben, wir erhöhen keine Steuern.
Die Politik wird immer sehr schlecht erklärt, sagen sie dann. Wir müssen besser erklären.
Ja, ist richtig. Und genauso ist es ja auch mit Friedrich Merz. Der sagt ja auch, also, ja, ich habe niemals gelogen, die Situation hat sich geändert. Das war dann irgendwie Donald Trump und die Weltlage hat sich geändert, darum musste ich jetzt hunderte Milliarden Schulden aufnehmen. So machen sie das. Das heißt, wenn Lars Klingbeil euch bis zu 600 Euro verspricht, sind das keine 600 Euro. Es werden weniger sein. Ich traue diesem Mann keinen Zentimeter. Aber nehmen wir doch mal die 600 Euro. Die Kippen werden pro Schachtel 3 Euro teurer. Das macht 200 Schachteln pro Jahr. Wenn also die Familie einen Raucher hat und der nur eine halbe Schachtel raucht, und das ist nicht viel für einen Raucher, dann ist von Klingbeils Extrageld praktisch nichts mehr übrig. Wenn die ganze Familie aber eine ganze Schachtel raucht, dann macht Klingbeil sie deutlich ärmer. Und das ist die Wahrheit. Das müsst ihr sehen. Und es ist egal, ob Papa eine ganze Schachtel raucht, Mama und Papa zusammen eine halbe Schachtel rauchen oder auch die Kinder noch ein Drittel dazu rauchen. Es geht um eine Schachtel Zigaretten.
So eine Kippe vorm Einschlafen, ja. Mal zum Mitschreiben, Freunde. Lars Klingbeil behauptet, irgendwer hätte mehr Geld in der Tasche. Währenddessen werden neue Steuern eingeführt, neue Abgaben eingeführt und alte Abgaben steigen.
Es ist einfach zum Heulen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Am Ende kann man sich den Klingbeil nur noch schön saufen.
Ja, ich glaube nicht, dass das klappt.
Du hast recht. Was der verantwortet, ist so abgrundtief hässlich. Das kann man sich nicht mal mehr schön saufen.
Meine ich nicht. Ich fürchte, das Saufen macht dich auch noch ärmer. Ende Januar schreibt der Spiegel.
Lars Klingbeil will Alkoholsteuer um 20% erhöhen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will einem Bericht zufolge die Alkoholsteuer im kommenden Jahr um 20% erhöhen.
In Deutschland werden derzeit Rekordsteuereinnahmen erzielt. 2025 war sogar ein historisches Jahr. Zum ersten Mal haben Bund, Länder und Kommunen mehr als 1 Billion Euro erzielt. Und trotzdem führen Merz und Klingbeil eine neue Steuer nach der anderen ein.
Weil über 1.000 Milliarden Euro angeblich nicht reichen, um dieses Land zu führen. Das Dreisteste aber sind dabei die Begründungen. Man wolle Kryptoeigentümer an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen. Das klingt ja ganz positiv. Man wolle ein starkes und krisenfestes Deutschland. Man bringe den Haushalt in Ordnung. So heißt es in der Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums. Man schaffe Handlungsspielräume. Das behauptet diese Regierung ernsthaft. Und wie macht man das mit den Handlungsspielräumen?
Finanziert wird der Haushalt durch die zweithöchste Neuverschuldung jemals, rund 204 Milliarden Euro. Allein die Ausgaben für die jährlichen Zinsen für die Schulden verdoppeln sich dadurch in den nächsten Jahren auf rund 80 Milliarden Euro.
Klingbeil bringt den Haushalt in Ordnung mit 200 Milliarden neuen Schulden.
Klingbeil treibt nach eigenen Worten die Haushaltskonsolidierung voran. Das steht in dieser Pressemitteilung. Aber mal für euch erklärt und auf euer Vermögen heruntergebrochen. Stellt euch vor, ihr habt jetzt noch 3,50 Euro. Wie viel Geld könnt ihr dann ausgeben?
3,50 Euro.
Und dann leiht ihr euch 2 Euro. Wie viel Geld könnt ihr dann ausgeben?
5,50 Euro.
Richtig. Und wenn ihr das macht, wie nennt man das?
Megaverschuldung?
Nein, Haushaltskonsolidierung. Und das sind genau die Dimensionen des Bundeshaushalts. Macht euch das klar. 550 Milliarden werden ausgegeben und davon sind 200 Milliarden Schulden. Es ist unfassbar. Die sagen doch tatsächlich, dass sie den Haushalt in Ordnung bringen. Bislang dachte ich ja, dass Friedrich Merz der Pinocchio-Kanzler der Republik ist. Aber was Antifa-Lars da absieht, das stellt alles in den Schatten. Und weil das so dreist ist, erklären wir das jetzt gerne nochmal für alle, die in ihrem Leben schon mal SPD oder CDU gewählt haben und es ernsthaft in Erwägung ziehen, das noch einmal zu tun.
Klingbeil und Merz erhöhen etliche Steuern und Abgaben. Außerdem steigen die Sozialbeiträge. Sie ziehen euch das Geld peu à peu aus der Tasche.
Das machen sie in einer Zeit von Inflation und fehlendem Wirtschaftswachstum. Wenn ihr euch die deutsche Wirtschaft genauer anschaut, werdet ihr ahnen, wie groß die Krise eigentlich ist. Es ist ja auch allgemein bekannt und belegbar, dass wir ohnehin in einer jahrelangen Rezession stecken. Die wird aber nur verschleiert durch die massiven Staatsausgaben, die wir haben.
Während Entlassungswellen durch das Land rauschen und jeden Tag Traditionsunternehmen untergehen, gießt die Regierung Öl ins Feuer. Sie macht Arbeit teurer und verteuert mit der EU zusammen auch noch die Energie. Die beiden entscheidenden Produktionsfaktoren der Wirtschaft, Mitarbeiter und Ressourcen, steigen im Preis. Damit wird Deutschland noch weniger konkurrenzfähig.
Und was passiert dann? Damit werden perspektivisch die Steuereinnahmen sinken. Die Ausgaben für die Sozialversicherung wird aber steigen. Die Bürger haben weniger Geld und darum können sie weniger einkaufen. Das schadet wieder der Wirtschaft. Sie können deswegen auch weniger privat vorsorgen und sie sind auf Almosen angewiesen. Und da schließt sich der Kreis. Denn von wem kommen denn die Almosen? Die kommen vom Staat, von Lars Klingbeil und Bärbel Baas. Und dann können sie sich hinstellen und sagen, wir haben das Kindergeld erhöht, wir haben das Bürgergeld erhöht. Merkt ihr eigentlich, was hier passiert? Es entsteht eine wachsende Abhängigkeit vom Staat. Und ich sag euch, genau das ist ein Stück weit das Ziel. Was heißt ein Stück weit? Es ist halt eine Verschwörungstheorie, deswegen will ich da jetzt nicht so weit gehen. Aber die Verschwörungstheorie lautet doch, sie machen uns immer mehr von sich selber abhängig. Sie erhöhen immer weiter Steuern, Abgaben und Co. Damit fließt immer mehr von dem Geld, was ihr normalerweise für euch hättet, selber entscheiden könntet, was ihr damit machen wollt. Fließt immer mehr in die Kassen von Menschen, die damit eigentlich gar nicht umgehen können. Wie zum Beispiel Lars Klingbeil. Und so werdet ihr abhängig von diesem Staat. Und das ist die Story hinter dem Ganzen.
Aber Herr Klingbeil behauptet, irgendeine Familie bekommt 600 Euro mehr im Jahr.
Was soll das für eine Familie sein? Es ist die Klingbeilsche Fantasiefamilie, die weder raucht, noch säuft, noch auch mal eine Cola trinkt. Und am besten schalten die Heizung auch gar nicht ein.
Ja.
Außerdem dürfen sie nicht Auto fahren. Und zum Glück hat diese komische Fantasiefamilie auch kein Vermögen, auf das dann Lars Klingbeil zugreift. Und die bekommt dann bis zu 600 Euro mehr pro Jahr.
Mit der Behauptung, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden, waschen sie ihre Steuererhöhungen sauber. Mit der Behauptung, dass Familien unterstützt werden, werfen sie einen Nebel von guter Stimmung über die Zumutung, die sie tatsächlich beschließen. Und einmal mehr tun sie das Gegenteil von dem, was sie versprochen haben.
Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden. Und dieser Koalitionsvertrag gilt.
Das hat Friedrich Merz im August 2025 gesagt.
Aber ihr habt ihm doch hoffentlich nicht geglaubt.
Ich finde, es ist so eine Normalität geworden. Wir werden nur noch angelogen. Es wird was ausgesprochen und dann wird es einfach wieder zurückgenommen und niemand schert sich mehr. Also ich habe das Gefühl, so, wir sind mittlerweile so abgestumpft worden, dass wir sagen, naja, die sitzen jetzt eh alle aus und denen ist völlig egal. Also so empfinde ich das.
Tina Ruland hat einen wichtigen Punkt gemacht. Wir sind abgestumpft. Die politische Lüge ist normal.
Wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Ja, wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein.
Karl Lauterbach hat fast immer Unrecht. Damit aber nicht. Und gut, dass er mal wieder seinen Beitrag geleistet hat. Denn er soll heute auch noch eine weitere Rolle spielen. Er und der hier, der Mann aus dem Video, ich weiß, das kann jetzt etwas langatmig werden, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch.
Demokratie.
Er meint es halt wirklich ernst mit der Demokratie.
Da bin ich mir nicht so sicher. Es ist ja fast schon eine pervertierte Verwendung des Begriffs Demokratie. Und etwas so Wichtiges, so penetrant im Munde zu führen, Und vor allem jetzt stell dir mal vor, du bist da vor Ort, im Schloss Bellevue. Also du denkst dir so, okay, schön ein paar Häppchen abgreifen und gratis Sekt trinken. Und dann kommt der Bundespräsident um die Ecke und haut dir in 34 Minuten 52 Mal das Wort Demokratie um die Ohren. Also stell dir mal vor, du bist da eingeladen.
Keine Sorge, Benjamin, du wirst da nicht eingeladen. Ganz sicher niemals in deinem Leben. Wenn der Bundespräsident dich kennen würde, er würde dich vermutlich auch nicht mögen.
Aber ich kämpfe doch für das Grundgesetz.
Ah, Herr Steinmeier, der würde dich anders nennen. Demokratieverweigernder Demokratieverächter mit antidemokratischem Demokratie-Podcast.
Genau. Solche Nasen wie mich würde er nie einladen. Er wird mir auch sein Bundesverdienstkreuz nicht um den Hals legen. Er wird mich nicht einmal lobend erwähnen. Und schon gar nicht macht er mich zum Minister.
Herr Professor Dr. Karl Lauterbach, Bundesministerium für Gesundheit.
Herzlichen Glückwunsch.
Karl Lauterbach war Bundesgesundheitsminister, ernannt vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Heute ist Lauterbach Bundestagsabgeordneter, aber er ist ja noch so viel mehr. Er bekämpft nicht nur die nächste Pandemie oder den Klimawandel, er kämpft auch als demokratiebesessener Demokratieretter.
Und so hat er sich am Montag zu Wort gemeldet. Er kommentierte ein Streitgespräch zwischen Paul Ronsheimer von der Bild und Markus Frohnmeier von der AfD. Dazu schrieb Lauterbach:
Peinlich, wie Frohnmeier hier versucht, Putin zu verteidigen. Was zahlt Putin der AfD für diese Propaganda?
Moment mal, verstehe ich das richtig? Der SPD-Politiker sagt, die politische Konkurrenz wird aus Moskau bezahlt?
So habe ich ihn verstanden.
Gibt's denn dafür Belege?
Nein.
Warum behauptet der Ex-Minister das dann?
Naja, es gab eine Anschuldigung gegen Frohnmeier aus dem Jahr 2017. Damals soll in Moskau die Hoffnung bestanden haben, Frohnmeier zu kontrollieren.
Und ist das bewiesen? Ist das bestätigt?
Nein, aber das passt zu den lupenreinen Demokraten aus dem Kabinett Scholz. Auch ein anderer Minister hatte der AfD und dem BSW unterstellt, sie würden Geld aus Russland bekommen. Das hatte Robert Habeck damals behauptet und hat für die Äußerung mehrere tausend Euro Strafe gezahlt.
Lauterbach macht eine Konkurrenzpartei verächtlich, mit Vorwürfen, die er nicht belegen kann.
Wenn ich jetzt behaupten würde, Karl Lauterbach ist ein Pharmabüttel, wäre das dann dasselbe?
Pharmabüttel, oh, schwierig. Also hättest du jetzt Pharmahure gesagt, das wäre natürlich sehr viel drastischer gewesen. Mhm. Für Pharmahure wurde in Österreich mal jemand zu einer Geldstrafe verdonnert. Allerdings ist der Fall bei Karlchen ja anders gelagert. Also natürlich hat Lauterbach Geld von der Pharmaindustrie bekommen. Allein im Jahr 2000 waren das 800.000 Euro Drittmittel, die er eingeworben hat. Mhm. Er war ja auch an einer Studie zu Lipobay beteiligt. Das Geld dafür kam von Bayer. Es war ein Fettsenker, der wegen tödlicher Nebenwirkungen vom Markt genommen wurde. Ich weiß nicht, ob Karl Lauterbach damals gesagt hat, quasi nebenwirkungsfrei.
Und wie ist das bei den Impfstoffen, für die er so getrommelt hat?
Du meinst, ob er ein Pfizer-Büttel ist?
Ja.
Oder um in deinen Worten zu bleiben, Pfizer-Hure.
Ja, habe ich nie gesagt.
Hast du wirklich nicht gesagt, Gott sei Dank hat es gar keiner von uns gesagt. Also zum Thema Pharma-Büttel oder Pfizer-Büttel habe ich gar keine Belege.
Ja, dann hat er seine Aussagen über Impfstoffe ohne Bezahlung getroffen, quasi auch nebenwirkungsfrei?
Davon gehe ich erstmal aus.
Das macht das Ganze ja noch schlimmer.
Aber Leute, Schwamm drüber. Wir wollten ja eigentlich über den Bundespräsidenten sprechen.
Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben.
Oh Gott, wann hat er das denn gesagt? War das vor oder nach seiner Zeit bei Bayer?
Der war nie bei Bayer, soweit ich weiß.
War das vor oder nachdem er Geld aus Russland bekommen hat?
Der hat Geld aus Russland bekommen, glaube ich nicht.
Wart mal ab. Aber wann hat das denn gesagt?
Das war im Oktober 2020.
Echt? In dem Oktober 2020, in dem man in Bussen und Bahnen eine Maske tragen musste, obwohl die Regierung nie eine Studie veröffentlicht hat, die den Nutzen belegt, in dem Jahr, in dem Demonstrationen verboten wurden, in dem Polizisten selbst alte Frauen zu Boden geschleudert haben, in dem Deutschland, in dem soziale Medien zur Zensur gezwungen wurden und Wissenschaftler gecancelt wurden, wenn sie eine falsche Einschätzung hatten, in dem besten Deutschland aller Zeiten?
Richtig. Genau in dem. Frank-Walter Steinmeier hat sich übrigens nie auf die Seite der Demonstranten gestellt. Er hat sich nie auf die Seite der Ungeimpften gestellt. Er hat seine Stimme nicht erhoben, als Politiker die Pandemie der Ungeimpften ausgerufen haben, als sie Menschen wegen ihrer freien Impfentscheidung diskriminiert haben und beschimpft. Da war vom Staatsoberhaupt so rein gar nichts zu dem Thema zu hören. Ganz im Gegenteil.
Meine Damen und Herren, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Wer sich gegen unser Recht stellt und sich mit selbsterklärten Staatsfeinden und verfassungsschutzbekannten Rechtsextremisten gemein macht, der kann sich nicht mehr glaubwürdig auf Demokratie und Freiheit berufen und schon gar nicht auf die mutigen Ostdeutschen von 1989.
Der Bundespräsident entscheidet, worauf Demonstranten sich berufen können. Er spricht es ihnen ab, für Grundrechte einzutreten, weil die Falschen mit ihnen zusammen demonstrieren.
Ja, übrigens, er ist ja noch viel drastischer. Er spricht ja hier von selbsterklärten Staatsfeinden. Ich weiß nicht genau, wen er damit meint. Vielleicht meint er die Reichsbürger. Aber aus der Sicht des Staates sind Reichsbürger ja auch deutsche Staatsbürger. Und die haben ja auch das Recht zu demonstrieren. Auch Rechtsextreme haben selbstverständlich jedes Recht zu demonstrieren. Wenn Steinmeier ihnen das Recht abspricht, dann ist er eigentlich eher der Antidemokrat.
Aber das wird er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er hat ihnen nicht das Recht abgesprochen zu demonstrieren, sondern das Recht abgesprochen, sich auf die Demokratie zu berufen.
Ach so, ich hab's ja gesagt, wir müssen auf die feinen Unterschiede hören. Lars Klingbeil beteiligt uns ja nur alle am Gemeinwesen. Er raubt uns nicht einfach aus. Ja. Wisst ihr was? Es zieht sich irgendwie durch die Amtszeit vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er entscheidet, was Demokratie eigentlich zu bedeuten hat. Und er entscheidet, wer sich darauf berufen darf. Und neulich im Sommerinterview klang es so, als wenn er auch entscheiden will, was gewählt werden darf.
Es gibt heute einen erklecklichen Anteil, die wählen nicht richtig oder falsch oder links oder rechts, sondern die wählen gegen das System der Demokratie. Und da ist die Frage der Überparteilichkeit nicht mehr ausreichend. Dazu muss man Stellung beziehen.
Wählen gegen das System der Demokratie? Hä?
Tja, es ist undemokratisch, wenn man nicht wählen geht. Wenn man wählen geht, ist das aber gegen das System der Demokratie.
Weil man falsch wählt?
Gott bewahre, das hat er doch absichtlich nicht gesagt. Du hast doch gehört, was Frank-Walter Steinmeier gesagt hat. Du musst genau darauf hören, was er sagt. Nicht auf die Wirkung seiner Worte, sondern genau auf das, was er sagt. Damit kann er sich ja dann rausreden. Also, die wählen nicht falsch, sondern gegen das System der Demokratie.
Und das ist dann richtig?
Also, ich versuch's jetzt mal zu übersetzen. Deutsch Steinmeier, Steinmeier Deutsch. So wie ich es verstehe. Übersetzungsfehler sind nicht ausgeschlossen. Das deutsche Staatsoberhaupt meint, seine Untertanen wählen zwar mit demokratischen Mitteln, aber nur um die Demokratie abzuschaffen. Und weißt du, auf wen Steinmeier hier vielleicht anspielt? Josef Goebbels. Es gibt ein angebliches Zitat von Josef Goebbels und das klingt so: Das wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, dass sie ihren Todfeinden die Mittel selber stellte, durch die sie vernichtet wurde.
Unser oberster Bundesdemokrat. Er sagt, er will niemandem vorschreiben, wie er wählen soll. Er tut so, als wenn links oder rechts wählen in Ordnung wäre, aber jeder versteht, was gemeint ist.
Wähl bloß nicht AfD. Genau so verstehe ich den deutschen Bundespräsidenten. Und das ist echt eine Katastrophe. Denn einmal mehr ist das Amt an sich besudelt. Das höchste Amt im Staat ist beschmutzt. Für mich ist das die Legitimierung des Staates. Und Frank-Walter Steinmeier ist ein antidemokratischer Demokratiegefährder ohne Demokratie-Podcast.
Das kenne ich. Ich bin ein Kind der DDR. Und das finde ich nicht ganz so optimal gerade. Und immer diese Verbote, auch das, ne? Verbieten, 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 AfD verbieten. Nein, sich um die Probleme kümmern der Menschen, die sie dahin bringen, die AfD zu wählen. Das ist die Alternative und nichts anderes. Und nicht immer nur verbieten.
Ein Kind der DDR, Simone Tomalla. Aus Russland finanziert, Frank-Walter Steinmeier. Vom Verfassungsschutz beobachtet, Frank-Walter Steinmeier.
Sag mal, tickst du noch richtig? Jetzt kommst du schon wieder mit dieser Russland-Nummer.
Ja, Benjamin, halt dich fest. Der Twitter-Account Lea von Roden, der hat am Montag ein paar interessante Behauptungen aufgestellt. Zitat: Steinmeier war nicht nur Funktionär der Jusos im Aster. Er gehörte auch zur Redaktion der linken Zeitschrift Demokratie und Recht, die der Verfassungsschutz beobachtete. Der herausgebende Pahl-Rugenstein-Verlag wurde von der DDR finanziert. Ein bunter Vogel, unser Bundes-Uhu.
Und das stimmt? Bundes-Uhu?
Nein, das stimmt nicht.
Aber der Rest ist doch noch irrer.
Ja, der Rest stimmt aber.
Was?
Ja, und ob. Wolfgang Kubicki von der FDP, der hat im November darüber geschrieben. Anfang der 1980er Jahre war ein junger Student aus Gießen Redakteur bei der Publikation Demokratie und Recht, einer linken juristischen Fachzeitschrift, die in einem Verlag erschien, der maßgeblich aus der DDR finanziert wurde.
Wie bitte? Und wenn dieser Redakteur dafür Geld bekommen hat, dann hat er ja Geld aus der DDR bekommen. Praktisch aus Russland.
Kubicki schreibt weiter: Diese Publikation stand wegen ihrer scharfen Kritik am sogenannten radikalen Erlass unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.
Wie bitte? Wurden die Redakteure dann auch beobachtet? Dann wurde ja auch dieser Redakteur früher vom deutschen Inlandsgeheimdienst beobachtet.
Kubicki schreibt weiter: Der junge Student aus Gießen, dessen Fachbeiträge damals selbstverständlich auch staatlich auf Verfassungstreue hin ausgewertet wurden, ist unser heutiger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Potzblitz, Frank-Walter Steinmeier ist nicht die Möglichkeit.
Wie steht er denn heute dazu? War die Beobachtung des Verfassungsschutzes richtig? Wenn ja, war er damals ein Verfassungsfeind? Oder war er damals ein Verfassungsfreund, aber bei einem Verlag, der Verfassungsfeind war? Und wie ist es mit dem radikalen Erlass? Wenn der damals falsch war, wie ist er denn heute zu betrachten? Wurden damit legitime politische Ansichten durch die herrschende politische Macht bekämpft? Wurde der angebliche radikalen Erlass damals Delegitimierung des Staates vorgeworfen?
Herr Steinmeier, war das vielleicht so? Und was sagt das dann über das beste Deutschland aller Zeiten aus, in dem die einzige echte und große Oppositionspartei verboten werden soll, in dem Björn Höcke demokratische Rechte entzogen werden könnten, in dem Kandidaten der AfD von den Wahlen ferngehalten werden und politische Meinungen bestraft werden, mit Ausgrenzungen bis zur Zerstörung ganzer Existenzen. Ist ja fast wie so ein Radikalenerlass, bloß nicht wie damals gegen links, sondern heute gegen rechts. Ist ja fast wie das Berufsverbot von damals, Herr Steinmeier. Wer hat denn hier eigentlich seine Unschuld verloren? Sie wollen meine Meinung hören als deutscher Demokrat und Wähler? Sie haben jetzt die Macht. Die Systemparteien haben das System. Sie missbrauchen ihre Macht und das System zum Machterhalt. Hören Sie mal besser auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Schauen Sie mal besser in den Spiegel. Was sehen Sie denn da? Sie sehen nur noch eine leere Hülle. Die leere Hülle der Demokratie.
Demokratie.
Demokratische
Demokratie.
Demokratische
Demokratie.
Demokratischer
Demokratie.
Demokratieverächtung
demokratischen Parteien.
Antidemokraten.
Demokratisch.
Demokratische
aller Demokraten.
Demokratieinitiativen.
Gift für unsere Demokratie.
Gefahr für die Demokratie.
Das war Frank-Walter Steinmeier. Jetzt sind wir alle in richtig stürmischer Laune. Mhm. Und wir machen weiter mit einem kleinen Vers zum Wetter von Marcel Joppa.
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Das muss wohl der deutsche Hitze Sommer sein.
Wunderschön, so ist es. Meteorologisch ist ja die Hälfte des Sommers rum und wir erinnern uns, wie war das Wetter noch gleich Anfang Juni?
Von der Oder bis zur Neiße, Regen respektive Scheiße. Morgen wird es wieder toll, jawohl.
Jawohl, in der zweiten Junihälfte traf das Wetter dann eher auf ein geteiltes Echo.
Naja, die Hosen kleben, Hemd ist nass.
10 Grad weniger wäre mir lieber.
Kann noch 4 Wochen so dauern.
Ich wasche mich viel, bade viel.
Mein Rezept ist 12 Stunden nichts trinken. Und abends einen schönen halben Liter. Da kommt man immer klar.
Interessanter Tipp. Und wie ging es wettertechnisch dann im Juli weiter?
Ausgezeichnet. Als Nachtisch gibt es Wassermelonen.
Ja, eine alte Basta-Berlin-Bauernweisheit lautet, wenn der Regen seitwärts weht, der Klimawandel nahe steht und wenn es stürmisch kalt und nass, auf Hitzewarner ist Verlass.
Oh no,
It's the apocalypse.
Die Klimaapokalypse. Wenn nicht jetzt, dann aber bestimmt ganz bald. Hm. Symbolisch dafür steht auch die ehemalige Grünen-Vorsitzende Simone Peter. Die war ja bis Oktober noch beim Verband der erneuerbaren Energien in Spitzenposition. Mhm. Mittlerweile ist sie freiberufliche Energieberaterin und sitzt im Aufsichtsrat der Naturstrom AG. Man kann sie auch Lobbyistin nennen.
Ja.
Sie postete vergangenen Samstag: Wetter.com für den Südwesten Deutschlands übernächste Woche bis 46 Grad. Hoffen wir, dass das so nicht kommt. Klimakrise jetzt.
Darunter angehangen die Temperaturprognose von Wetter.com. Nur einen Tag später postete Frau Peter: Es hat sich glücklicherweise relativiert. Und zu sehen ist eine Prognose mit deutlich niedrigeren Temperaturen.
Da ist sie jetzt ganz traurig, ja, dass sie diese Wettervorhersage nicht weiter für ihr Ziel und für ihre Politik missbrauchen kann.
Na ja.
Damit aber nicht genug. Die Klimalobbyistin Simone Peter teilt am Montag eine weitere Grafik mit den Worten: Jetzt doch wieder 40 Grad im Südwesten, übernächste Woche, Wetter.com.
Die Wetterprognose liegt immer wieder meilenweit daneben. Aber klar, mit ihren Modellen können sie ganz genau berechnen, dass die Temperaturen in 100 Jahren um 3 Grad steigen.
Ja, damit genau das nicht passiert, wird Deutschland mit seinen Wärmepumpen und E-Autos die pazifische Meeresströmung steuern und die Welt vor dem Untergang bewahren.
Ja, und natürlich auch Leben retten.
Die Hitzewelle Ende Juni hat hierzulande tausende zusätzliche Todesfälle verursacht.
Für den Monat Juni werden in einer RKI-Berechnung zur hitzebedingten Sterberate mehr als 4000 zusätzliche Todesfälle aufgeführt.
Im ersten Halbjahr gab es während der Hitzephase nach Schätzungen des RKI rund 5100 Todesfälle.
Gerade für ältere Menschen sind die hohen Temperaturen gefährlich, sagt das RKI.
Ach was.
Sind also die Mitarbeiter des RKI durch Deutschland gereist und haben händisch alle Totenscheine der vergangenen Wochen ausgezählt? Nein, natürlich nicht.
Im Deutschlandfunk lesen wir: Ab einer Wochenmitteltemperatur von über 20 Grad rechnet das RKI auf Grundlage von Studien mit hitzebedingten Todesfällen. Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle betrug die Durchschnittstemperatur fast 27 Grad. Deshalb führt das RKI den Großteil der zusätzlichen Sterbefälle auf die Hitze zurück.
Wir übersetzen: Es handelt sich um eine reine Modellrechnung. Woran erinnert mich das jetzt noch gleich? Und sind die Menschen eigentlich an oder mit Hitze verstorben?
Dass es nach einer Hitzewelle in der Regel eine Untersterblichkeit gibt, wurscht.
Dass in die Statistik auch Badeunfälle einfließen, wurscht.
Unser Vorschlag: Eine Schwimmflügelpflicht ab einer Inzidenz von 20 Grad Celsius, auch und vor allem außerhalb des Wassers, schützt dich und andere.
Mit dem deutschen Wetterdienst wird das so organisiert werden, dass wir, bevor es zur Hitze kommt, bereits also die Warnstufe erklären. Sie wird kommen.
Lieber Herr Lauterbach, wo bleibt eigentlich Ihr Kälteschutzplan? Laut Studien sterben europaweit 10-mal mehr Menschen an Kälte als an Hitze, nämlich über 200.000. Und auch ich bin ein Kälteopfer geworden. Ich bin tatsächlich im Winter gestürzt, auf die Schulter gefahren und ich habe noch heute Probleme beim Mittlergruß.
Siehste. Gott. Freunde, auch wurscht, was da passiert mit den Kältetoten, denn stattdessen, da kommen sie jetzt alle von SPD über Grüne und Linke. Sie warnen vor einem menschengemachten Klimawandel und fordern politische Maßnahmen. Lauterbach zum Beispiel.
Der postete bereits Ende Juni auf X: Vorbehalte gegen Klimaanlagen sind falsch. Sie werden im Sommer gerade für ärmere Menschen in heißen kleinen Wohnungen Leben retten. Im Zeitalter erneuerbarer Energien ist Ihr Stromverbrauch an heißen Tagen kein Hindernis im Kampf gegen den Klimawandel.
Herr Lauterbach, ärmere Menschen in kleinen Wohnungen können sich Klimaanlagen in der Regel gar nicht leisten.
Und die Sache mit dem Strom ist natürlich auch Quatsch. Man stelle sich vor, nur die Hälfte aller Haushalte in Deutschland würde eine Klimaanlage installieren. Wenn die im Sommer gleichzeitig laufen, entspräche das einem Stromverbrauch von rund 10 großen Atomkraftwerken oder der Spitzenleistung all unserer Offshore-Windräder mal 2.
Vorausgesetzt, es würde permanent und dauerhaft Wind wehen, was nicht der Fall ist. Aber spinnen wir die Sache doch mal weiter. Und wenn wir von Spinnen sprechen, kommen schnell die Grünen ins Spiel. Bei NTV, da lesen wir vor wenigen Tagen: Grüne fordern Klimaanlagen für Schulen, Kliniken, Altenheime.
Und ich wünsche mir den Kontostand von Elon Musk. In etwa ähnlich realistisch.
Wir spielen das Spiel mal mit. Wenn wir alle Klassenzimmer, Patientenzimmer in Krankenhäusern und Bewohnerzimmer in Alten- und Pflegeheimen zusammenzählen, kommen wir schätzungsweise auf eine Zahl von 1,6 Millionen benötigter Klimaanlagen.
Die Kosten dafür liegen etwa beim Börsenwert von Starlink? Nein, optimistisch berechnet bei insgesamt rund 5 Milliarden Euro. Es gibt aber auch Schätzungen, die gehen von 10-mal so viel aus. Nicht mitgerechnet sind regelmäßige Wartungskosten und natürlich hunderte Millionen Euro an jährlichen Stromkosten.
Aber das kann man ja mal fordern. Zahlen müsste das ja auch nicht der Bund, sondern Länder und Kommunen.
Denn Hitzeschutz ist Aufgabe der Länder, Städte und Gemeinden, allerdings auf freiwilliger Basis. Viele Kommunen versuchen, Schutz zu bieten und kreativ zu werden, aber oft scheitert es alleine an den knappen Kassen.
Und versteht ihr die herrliche Ironie dieser Politik? Aufgrund der Klimagesetze und Maßnahmen aus Berlin ist Energie in Deutschland zu einem Luxusgut geworden.
Darum steigen überall die Kosten, die Wirtschaft geht auf Talfahrt und auch die Gewerbesteuereinnahmen brechen ein. Die Gesetze und Maßnahmen führen also unmittelbar zu leeren Kassen bei Städten und Gemeinden.
Und nun kommt Berlin und sagt, liebe Städte und Gemeinde, jetzt macht doch mal Hitzeschutz. Kauft Klimaanlagen, begrünt die Straßen, baut Brunnen und zwar pronto.
Für Maßnahmen, die dem Bürger also wirklich helfen würden, ist leider keine Kohle da, weil unsere Klimapolitik das Land vor die Wand gefahren hat.
Egal was sie machen es falsch.
Das Reformpaket der Gesundheitsministerin ist durch.
Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, dass die Politik hier zeigt, dass sie auch handlungsfähig ist.
Die Ministerin dürfte erleichtert in die Sommerpause gehen. Im Gesundheitssystem sind die Sorgen dagegen groß.
Die große deutsche Gesundheitsreform ist durch. Am letzten Tag vor der Sommerpause stimmte erst der Bundestag und wenige Stunden dann auch der Bundesrat mit den Stimmen von Union und SPD dem Gesetzespaket zu.
Wenige Tage zuvor hatte die schwarz-rote Koalition noch einige hundert Seiten an Ergänzungen und Änderungen obendrauf gepackt, quasi ganz spontan, als Gute-Nacht-Lektüre für die Opposition.
Fand die aber gar nicht witzig. NTV schrieb zwei Tage vor der Abstimmung, Karlsruhe soll Gesetz stoppen. Grüne, Linke und AfD ziehen Notbremse bei GKV-Reform. Aber wirkt sie auch? Die neuerlichen Änderungen bei der geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung sind vor allem eines: umfangreich. Die Oppositionsparteien fühlen sich überrumpelt und wollen das nicht auf sich sitzen lassen.
Alle drei wollten beim Bundesverfassungsgericht beantragen, dass die Abstimmung verschoben wird. Tatsächlich eingegangen sind in Karlsruhe dann aber nur zwei Eilanträge, einer der Grünen und einer der Linken.
Das war clever von der AfD.
Warum?
Na, wenn die AfD auch einen Eilantrag eingereicht hätte, dann müssten die Grünen und Linken ihren ja zurückziehen. Wegen der Brandmauer.
Verstehe. Was die AfD richtig findet, muss natürlich falsch sein, ist aber auch wieder wurscht. Das Gericht hat die Anträge abgeschmettert.
Und so werden die Deutschen, die deutsche Bevölkerung, über den Tisch gezogen von irgendwelchen halbseidenen linksgrünen Politikern und solchen Leuten wie Friedrich Merz.
Ruhig Blut. Bei der Reform ist ja nicht alles schlecht. Kommt natürlich immer darauf an, wen man genau fragt. Union und SPD finden es auf jeden Fall super.
Ja, zum Inhalt, da hatten wir euch ja bereits ausgiebig in Folge 329 informiert. Schaut da gerne nochmal rein. Ziel der Regierung war es ja, steigende Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse möglichst zu verhindern.
Aber wir kennen ja unsere Politiker. Wenn sie von Entlastungen und sozialverträglich sprechen, wird es oft teuer. Und wenn sie dir sagen, die Kosten werden nicht steigen, dann holen sie sich dein Geld auf anderem Weg.
In der Reform sind unter anderem mehr Belastungen für gesetzlich Versicherte vorgesehen. Zum Beispiel steigen die Zuzahlungen für Medikamente. Die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern wird eingeschränkt. Bei den Ärzten ist geplant, bestimmte Honorare zum Teil zu deckeln oder ganz zu streichen.
Was in dem Gesetz und auch in den kurzfristig nachgereichten Seiten außerdem noch vereinbart wurde: die gesetzlichen Kassen müssen ihre Mitglieder künftig nicht mehr über Erhöhungen der Zusatzbeiträge informieren. Das war vorher Pflicht.
Es ist echt herrlich. Kriegst du einfach weniger Geld überwiesen, fragst dich warum. Ja. Ach so.
Wird schon so seine Richtigkeit haben.
Irgendwie hat es die Regierung mal wieder geschafft, dass praktisch jede betroffene Gruppe mit der Reform unzufrieden ist. Patienten, Kassen, Krankenhäuser, Ärzte, Psychotherapeuten, Hebammen, Heilpraktiker, Apotheken, Pharmabranche. Das muss man erstmal schaffen.
Aber kein Problem. Ich meine, die verheerenden Auswirkungen wird unsere aktuelle Regierung ja sowieso nicht mehr miterleben. Dann sind Merz und sein Kabinett bereits im Ruhestand, vermutlich privat versichert.
Weg. Mach ich selber.
Was?
Ah ja, mach ich doch selber. Muss doch selber holen. Setz dich hin.
Und damit kommen wir zu unserer letzten gut gemeinten Reform für heute. Und die betrifft vor allem unsere Sicherheit.
Oh toll, neues Asylgesetz?
Nein.
Gibt's mehr Befugnisse für unsere Polizei in den Innenstädten?
Nein, nix mit Stadtbild. Es geht auch nicht um Wachtmeister Krause, sondern es geht um den deutschen James Bond. Das Bundesinnenministerium hat einen neuen Gesetzesvorschlag. Pro7 berichtet.
Laut des Gesetzesentwurfs soll der neue Geheimdienst in Zukunft Agenten fast wie im Film haben. Die können zum Beispiel in Wohnungen einbrechen und die mit Spionagetechnik verwanzen. Außerdem sollen die Agenten in Zukunft Cyber- und Hacking-Angriffe durchführen dürfen. Und sogar Straftaten wie Sabotage oder Diebstahl begehen, wenn es der jeweilige Einsatz erfordert.
Ja, ihr habt richtig gehört. Das Innenministerium macht ernst. Der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz sollen neue Kompetenzen erhalten. Die Pläne sehen den vermutlich größten Umbau der deutschen Geheimdienste in ihrer Geschichte vor.
Bei Welt lesen wir: Das bisherige Gesetz wird vollständig neu gefasst und erweitert den Instrumentenkasten erheblich. Künftig soll das Bundesamt unter anderem leichter Auskünfte von Unternehmen verlangen können, von Telekommunikations- und Postanbietern über Plattformbetreiber und Banken bis hin zu Autoherstellern und Werkstätten. Neu geregelt werden außerdem der Einsatz verdeckter Mittel, Online-Durchsuchungen, heimliche Wohnungsbetretungen und erstmals ein eigener Abschnitt zu Schutzmaßnahmen, der dem Verfassungsschutz auch aktive Eingriffe gegen Cyberangriffe erlaubt.
Was heißt das konkret? Die deutschen Geheimdienste schmeißen die ganz große Überwachungsmaschine an. Sie können und sie dürfen dich da draußen laut Plan nicht nur digital vollends durchleuchten. Der Entwurf sieht auch vor, dass Agenten bei dir zu Hause Überwachungsgeräte installieren, auf deinen Laptop zugreifen oder sogar Fake News und falsche Beweise konstruieren, wenn es der Sache dienlich ist.
Das ist super, sagen die Befürworter. In unsicheren Zeiten brauchen wir einen schlagkräftigen Geheimdienst. Etwa wenn es um ausländische Sabotage, organisierte Kriminalität oder Terroristen geht.
Ja, aber leider geht's um so viel mehr. Ich habe bei Kontrafunk aktuell darüber mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, gesprochen. Wer ist denn nun das Ziel dieser neuen Maßnahmen?
In der Vergangenheit durften es nur Personen, Gesamtheiten sein, Personenmehrheiten, Organisationen, Vereine, Terrorbanden. Danach hatte man es geöffnet auch für Einzelpersonen, sofern sie Gewalttaten begehen. Dann hatte man es geöffnet für Einzelpersonen unter bestimmten Umständen. Und jetzt können Einzelpersonen generell Ziel der Arbeit des Verfassungsschutzes sein. Heißt also, es können Einzelpersonen, wenn der Verfassungsschutz der Auffassung ist, von ihnen geht eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung aus, mit den Instrumenten, also Befugnissen, der Gesetzentwurf vorsieht, bearbeitet werden.
Michael Ballweg ist gerade freiwillig zurück in die Zelle.
Deswegen macht er auch Digital Detox, damit ihn keiner...
Richtig.
Spaß beiseite. Wenn das Gesetz so kommt, haben BND und Verfassungsschutz enorme Befugnisse. Die öffentliche Kontrolle der Geheimdienste soll dagegen heruntergefahren und zentralisiert werden.
Sie können Internetknotenpunkte anzapfen, mit KI deine Kommunikation durchsuchen, dich auf Schritt und Tritt verfolgen, deine Privatsphäre zunichte machen.
Ihr sagt, das betrifft mich doch nicht, da geht's doch nur um böse Buben und Terroristen. Nun ja.
Also erstens wird auch KI mit der Erstellung von Gefährderprofilen beauftragt. Habt ihr falsche Kontakte oder irgendwie sonst vielleicht aus Versehen seid ihr im Rahmen der Möglichkeiten da in Überwachung geraten? Das ist dann leider euer Pech.
Und denkt doch mal an Corona. Wie schnell galt man denn plötzlich als Unruhestifter, als Delegitimierer des Staates, weil man keine Maske getragen hat oder demonstrieren ging?
Also schnell die Schwimmflügel an. Wer weiß, welche Sau demnächst durchs politische Dorf getrieben wird. Übrigens sagt Maaßen auch, diese Überwachungsmittel wollte man bereits zu seiner Zeit unbedingt einführen.
Mit den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten hat man nun aber eine Begründung gefunden. Keine Sorge, ist ja erstmal nur ein Referentenentwurf. Das muss noch im Kabinett abgestimmt und durch den Bundesrat und Bundestag gebracht werden.
Ja, und da sitzen ja die wahren Demokraten. Die werden schon das Richtige tun. Die haben uns bisher ja auch nicht enttäuscht.
Woo! Ich liebe euch auch.
Und wir schreddern. Ach. Und ich habe mal was von der Taz mitgebracht.
Ah ja, schön. Heute schredder ich übrigens mit der BZ-Dose.
Ist warm geworden hier drin, ne?
Sag nix. Die Taz: BVG muss rechtspopulistische Werbung dulden. Die Berliner Verkehrsbetriebe müssen Werbung des Portals News zulassen, so das Berliner Verwaltungsgericht. Das Unternehmen hat dagegen Beschwerde eingelegt.
Und da wir nicht das Urteil schreddern wollten, sondern lieber die Taz, haben wir die natürlich in dem Fall mitgebracht. Aber es ist ja schon spannend. Also das heißt, bei News kann demnächst wieder auf Bussen oder in Bahnen plakatieren.
Ist sogar schon unterwegs, wenn wir ausstrahlen. Denn das Gericht hat gesagt, innerhalb von 3 Tagen muss der Doppeldecker mit News wieder durch Berlin rollen.
Ich finde es so super.
Ja, also es war tatsächlich so, dass die Berliner Verkehrsbetriebe eine Pressemitteilung rausgegeben haben: BVG beendet Werbekampagne von Medienportal. Und haben sich dann auch dazu geäußert, warum sie das machen. Mhm. Letzten Endes ist ja die offizielle Begründung gewesen, dass Julian Reichelt etwas getweetet hat. Ja. Und die BVG war der Meinung, dass bei dem Tweet die Meinungsfreiheit überschritten gewesen ist und dass der auch rechtswidrig gewesen ist. Mhm. Der Tweet lautete sinngemäß: wir werden immer beliebter bei allen 2 Geschlechtern. Die BVG schwingt sich also auf, darüber zu äußern, was Julian Reichelt sagt.
Ja.
Und das ist auf so vielen Ebenen Schwachsinn. Mhm. Und natürlich war es so, dass die BVG einfach bloß eingeknickt ist vor linksextremen Aktivisten und vor Transaktivisten, die gesagt haben, dass News einfach gar nicht geht.
Ja.
So, und das Gericht hat entschieden, das hat die BVG einfach mal gar nichts zu interessieren. Die BVG hat neutral die Werbeflächen an alle zu verkaufen, die sie buchen. Mhm. So in etwa ist es. Also ich muss sagen, ich freue mich da wirklich sehr. Und es geht ja noch weiter. Die Werbung von News wurde ja dann überklebt von Aktivisten und die wird jetzt vielleicht auch beschädigt. Das mag alles sein. Und dann wird die BVG vielleicht sagen, wir können die Werbung nicht weiter ausspielen. Die Sachbeschädigung ist so groß. Und da sind wir bei dem alles entscheidenden Punkt. Diese Duckmäuserrepublik lässt sich nämlich von Linksextremen und Gewalttätern immer wieder bedrohen. Sie lässt sich in Geiselhaft nehmen und zerstört damit demokratische Elemente hier.
Ja.
Denn allein die Drohung, dass man einen Hörsaal stürmt oder dass man eine Werbung beschädigt oder einen Parteitag verhindert, sorgt ja zum Teil schon für die Absage von Vorträgen.
Ja.
Und das ist eben das Motiv. Die Feinde der Demokratie sind nicht diejenigen, die da eine Werbung für ein Medienportal schalten, sondern diejenigen, die versuchen, die zu zerstören.
Mhm.
Und das sind auch die Feinde der BVG.
Die, so, die Meinungsfreiheit im Grunde beschränken wollen.
So, so super. Unser Drucker ist kaputt, deswegen schreddern wir jetzt hier mal symbolischen Lebensblock.
So, das ist nicht leer, da sind meine Notizen drauf. Oh, oh.
Herr Joppers Notizen. Paket, neues T-Shirt, Mail Antifa, Pharmabüttel.
Gut, dann haben wir, glaube ich, alles abgehakt. Ist doch prima. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Und wie hat Peter Lustig am Ende der Sendung immer gesagt, nicht vergessen, abschalten. Das kann man in den Ferien besonders gut. Also geht raus, genießt das Leben, lasst Politik Politik sein und macht, wonach auch immer euch ist.
Kochen, essen, tanzen, hüpfen, machen Sport, was ja okay ist. Ja? Trotzdem sind die Followerzahlen, wenn Sie anschauen, völlig anders.
Guter Punkt, Herr Söder. Die Sache mit dem Abschalten sollten Sie natürlich nicht ganz so wörtlich nehmen. Kontrafunk immer weiter fleißig hören.
Natürlich.
Dann verpassen Sie auch in der nächsten Woche Wasser Berlin Folge 333 nicht. Ich freue mich drauf. Ich bin Benjamin Golme. Auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.